Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wie aktivistisch soll, darf die Kunst sein? Was kann sie bewirken? Amelie Döffelhardt, die Intendantin von Kampnagel in Hamburg, beantwortet diese Frage am Ende der Sendung, zu der sie Michael Köhler einlädt. Eine toxische Familiengeschichte auf der Berlinale interessiert uns. Und wer läuft da sonst noch durchs Bild? Frida Kahlo, die Künstlerin als Titelgestalt eines Tanztheaterabends in Dortmund, und der Künstler Dan Wo im Amsterdamer Stedelijk Museum. Das sind die Themen bei Kultur heute. Zuerst aber zu Katharina oder von der Schönheit Faschisten zu töten. So heißt nämlich die deutsche Erstaufführung am Schauspiel Bochum, um die es jetzt gehen soll. Die Originalversion stammt von Tiago Rodrigues, dem portugiesischen Theatermacher und Leiter des Avignon Festivals. Bei der Uraufführung, da gab es schon Tumulte. Alles ging durcheinander. Rechts, links, Gewalt, Moral, Demokratie und Diktatur. Und die Frage, darf staatliche Gewalt, muss sie mit individueller Gewalt bekämpft werden? Regisseurin Mateja Koležnik aus Slowenien hat das in Bochum inszeniert. Dorothea Markus berichtet über die Inszenierung und was sonst noch alles geschah.
Welch schöne Tradition. Alljährlich treffen sich in einem kastenartigen Landhaus 7 Familienmitglieder. In der Bochumer Inszenierung tragen sie schwarze Landtracht wie Amish People, sehen fast aus wie eine religiöse Sekte und essen Schweinsfuß mit Koriander. Bis auf die vegane jüngste Tochter Beatriz, die isst noch nicht mal die Eier der glücklichen Hofhühner. Der Konflikt zwischen Fleisch- und Pflanzenessern, Jung und Alt, Tradition und Moderne, Konsequenz und Fanatismus ist hier schon angelegt und ist doch läppisch angesichts der eigentlichen Gewissensfrage. Denn die Familie ist zusammengekommen, um wie jedes Jahr einen Faschisten zu töten. Erst nach und nach erkennt man den gefesselten Mann im Anzug, der im Halbdunkel vor dem Landhausquadrat sitzt. Diesmal ist die zweitälteste Tochter Sarah an der Reihe. Mit Töten, aufgeheizt vom Bruder.
Wenn wir die Schönheit des Tötens erkennen, dann werden wir Teil der Geschichte. Und eins mit all denen, die von der Hand der Faschisten starben. Wir sind bei denen, die verfolgt, erschossen, vergast wurden. Wir sind bei den verfolgten Ohnmächtigen, Ausgebeuteten. Wenn wir die Schönheit des Tötens erkennen, dann sind wir mit der Vergangenheit und der Zukunft in Kontakt.
Demokratie hat keine Werkzeuge, um den Faschismus zu bekämpfen, heißt es im Stück. Und daher muss zu Waffen gegriffen werden, um sie zu verteidigen. Eine Erkenntnis, die sich kaum aktueller anfühlen könnte. Doch Sarah, mädchenhaft und rebellisch gespielt von Carla Richardson, will nicht töten, wird von Schuldgefühlen ergriffen. Als sie die Pistole hebt, dreht sich der Faschist um, sieht ihr in die Augen, er ist eben auch ein Mensch. In einem großen Monolog erklärt Sarah ihre Gewissensentscheidung.
Es tötet nicht ein Verrat an der Macht der Worte. Es tötet nicht ein Verrat am Wort Gerechtigkeit. Es tötet nicht ein Verrat am Wort Freiheit.
Diese Stimme, diese neue Katharina, verstummt nicht. Sie
fragt.
Viel wird reflektiert, philosophiert, Brecht zitiert in diesem Stück, das Mateja Koležnik inszeniert wie ein psychologisches Kammerspiel. Großartig spielt etwa Ilse de Brau als Mutter die Trauer und Wut auf die rebellierende Tochter, lässt spüren, was zwischen Liebe, Ablösung, Tradition und Protest alles für Abgründe liegen. Der andere Star des Abends ist das Bühnenbild von Raimund Orfeo Vogt. Das Landhaus mit Jalousienwänden dreht und teilt sich, lässt fast unheimlich die Räume wachsen und schrumpfen, neue Lichtstimmungen entstehen. Eine Zwischenwelt, in der theoretische Moral illuminiert wird.
Wer ein Feuer löscht, weiß, wie die Dinge enden werden, Rauch und Asche und Erleichterung. Wer ein Feuer legt, stellt eine Frage an die Zukunft, Risiko und Unsicherheit und Hoffnung.
Alles könnte hier ein gediegener, hochqualitativer Theaterabend sein, wenn nicht am Ende der verschonte Faschist das Wort erheben würde. Erst im verpixelten alten Fernseher, später direkt ins Publikum. Sanft und anbiedernd beginnt Schauspieler Ole Lagerpusch seine Politikerrede von der Freiheit. Wer sollte etwas dagegen haben? Doch dann wird es immer faschistoider. Er spricht von Abschaum, von Eliminierung der Minderheiten. Und die Bochumer Zuschauer reagieren. Aufhören, schreien sie. 2 rennen auf die Bühne, müssen abgeführt werden. Sprechchöre gibt es, Dinge fliegen.
Wir sind die Realität. Und wir sind die Zukunft.
Nein.
Ein kalkulierter Skandal. International ist dieses Stück getourt, mehrfach ist Ähnliches passiert. Bewusst lässt der Autor hier Fiktion und Realität verschmelzen und öffnet mindestens ein zweites moralisches Dilemma. Wie viel faschistisches Gedankengut darf öffentlich Raum erhalten? Wie viel Gewalt dürfen wir einsetzen, um dagegen zu kämpfen, dass Faschismus vielleicht die Zukunft ist? Das geht unter die Haut, ist grandios gemacht und wird noch lange in Erinnerung bleiben. So aufwühlend muss Theater sein in aufwühlenden Zeiten.
Sagt Dorothea Markus über einen Theaterabend in Bochum. Um über den folgenden Film Rosebush Pruning, das Rosenbüsche schneiden oder zurechtstutzen bei der Berlinale, mit Katja Nikodemus in wenigen Sekunden zu sprechen, habe ich Zuflucht beim Branchenmagazin Elle genommen. Da sagt im Interview die Darstellerin Pamela Anderson, die Arbeit an einem Film ist besser als Therapie. Man muss mit seinen dunklen Seiten befreundet sein, damit sie einen nicht kontrolliert. Ich fühle mich wie ein Frischling in dieser neuen Phase meines Lebens, obwohl ich fast 60 bin. Katja, was ist bitteschön dieser Film? Eine Satire von Kari Aynous über Konventionen, ein Thriller, giftige Dialoge reicher Menschen? Klären Sie uns auf.
Tja, er ist vielleicht alles zusammen. Vor allem ist er, kann man sagen, eine große Dekadenzmetapher, weil es geht um eine amerikanische Milliardärsfamilie, die ist nach Nordspanien gezogen. Die hat nichts zu tun, diese Familie. Es gibt einen erblindeten Vater, der ist ein, sagen wir, ja, stellt sich dann raus, perverser Despot. Der lebt da auf einem, ja, cool protzigen Anwesen mit 4 erwachsenen Kindern, 3 Brüdern und einer Schwester. Ja, und die interessieren sich eigentlich, kann man sagen, für nichts, für absolut nichts, außer für Mode und für Popmusik. Und hin und wieder fahren sie mit fetten Sportwagen zu ohrenbetäubender Musik durch die Landschaft. Und der jüngste Bruder, der will ein bisschen ausbrechen, der verliebt sich in eine Musikerin, gespielt von Elle Fanning, was der Familie gar nicht passt. Und die Mutter, gespielt von Pamela Anderson, die ist verschwunden. Angeblich, das muss man sich mal richtig so zu Gemüte führen, wurde sie im Wald von Wölfen aufgefressen. Ja, das ist das dekadente Setting dieses Films, dieser Nichtsnutze, die sich sozusagen irgendwann auch grausam zerfleischen werden. Und das wird von dem brasilianischen Regisseur Karim Aynous wirklich mit erlesenen Bildern in Szene gesetzt. Das blaue Meer, die nebeldampfende Landschaft, ja, diese jungen Menschen in tollen italienischen Edelklamotten, auch ein Vollblutpferd stapft durch die Gegend. Und das Ganze, ja, hinterlässt aber auch eine große Leere, von der hier auch erzählt werden soll.
Also ich höre, Handtaschen und die Größe des Brustumfangs sind wichtig. Ein dekadentes Märchen offenbar. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wo Pamela Anderson da vorkommt. Als Geist, als verstorbene Mutter. Helfen Sie uns.
Ja, ich will nicht alles verraten, weil der Film ja auch irgendwann ins Kino kommt. Diese Mutter ist nicht verschwunden, sondern sie hat sich abgesetzt von dieser Familie. Das ist eigentlich das Beste, was sie auch tun kann. Pamela Anderson hat in diesem Film wirklich großartige Auftritte, nicht viele Auftritte, aber sie ist sozusagen der Muttergeist, der letztlich dieser perversen Familie entkommen will. Es wird ihr aber auch leider nicht ganz gelingen, trotz ihres Geldes.
Aus bereits erwähntem Fachmagazin habe ich erfahren, dass Pamela Anderson auf dem roten Teppich der Berlinale eine apfelgrüne Robe von Carolina Herrera im Stola-Stil über altrosa Etui-Kleid trägt mit maßgefertigten Lab-Grown Diamonds. Also kann man kaufen und bezahlen. Hat sich Ihnen diese Art von Star-Glamour vermittelt?
Ihr zweiter Name ist, glaube ich, jetzt Anna Wintour, oder?
Ich kann auch besser.
Ja, natürlich. Man muss sagen, dieser Film wurde ja auch, kann man sagen, verzweifelt geradezu erwartet, weil er jetzt mal ein paar Stars auf den roten Teppich geschaufelt hat, der Berlinale. Man kann aber auch sagen, dass diese ewige Diskussion um den Star-Koeffizienten, ist er zu hoch, ist er zu niedrig, er ist eigentlich immer zu niedrig aus der Sicht der Presse, dass die auch einerseits legitim ist, diese Diskussion, aber auch ein bisschen albern, weil ein Festival solcher Größenordnung, das braucht natürlich Stars, ja, als Medialisierung, als Bass auf dem Filmmarkt, im Martin-Gropius-Bau, damit eine Verkaufsstimmung entsteht, als Ereignis auf dem roten Teppich. Aber andererseits kann man auch sagen, der frühere Berlinale-Leiter Dieter Kostik hat es mal sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ich kann mir die Stars doch nicht backen. Ja? Und das kann auch natürlich Trisha Tuttle, die neue Berlinale-Leitung, die kann das auch nicht. Also, und man muss einfach auch akzeptieren, dass die starträchtigen Filme aus vielerlei Gründen halt nach Venedig und Cannes gehen. Und aber innerhin hat ja Trisha Tuttle hier ja Isabelle Huppert, Juliette Binoche auf den roten Teppich geholt und ja eben auch Pamela Anderson in den von dir erwähnten Kleidern, die du jetzt sehr beeindruckend beschrieben hast, muss ich sagen.
Also ich greife mal das Bild vom Backen auf und komme zum Stricken. Nämlich etwas rustikaler mit mehr Löchern trug Dua Lipa ein Netzkleid-Suite mit so Moonboots. Also statt Handtasche hatte sie Callum Turner im Oversize-Kommunionsanzug am Ärmel. Ist das der neue James Bond?
Ehrlich gesagt, ich würde 10-1 wetten, dass er das wird. Er wurde das natürlich auch auf der Berlinale Pressekonferenz gefragt, wobei es auf Berlinale Pressekonferenzen meistens um sehr viel geht, aber selten wirklich um die Filme. Aber wenn man ihn auf dieser Pressekonferenz so ein Weilchen beobachten konnte, da muss man schon sagen, er hat so eine kantige Physis, so eine bestimmte Art von harter, auch ein bisschen brutaler Sexiness. Er könnte eigentlich so der Sohn oder der sehr junge Bruder von Daniel Craig sein. Also ich glaube, er wird es.
Zu wenig Stars gab es also nicht, ne? Ich glaube, Isabel war auch dabei, ne?
Ja, Isabel hatte ihren großen Auftritt in dem Film Die Blutgräfin von Ulrike Oettinger. Da hat sie übrigens einen Auftritt in einem Kleid, den wirst auch du als neue Anna Wintour nicht beschreiben können. Dieses Kleid ist ungefähr, ich weiß nicht, ungefähr 40 Kubikmeter groß. Da schwebt sie in den Film hinein. Das ist ein Wahnsinnsauftritt.
Katja Nikodemus über Isabelle Huppert und über sehenswerte Filme und alles, was davor und dahinter noch los war. Bei der Berlinale, vielen Dank dafür. Zur bildenden Kunst und nach Amsterdam. Dann wo? Das ist ein vietnamesisch-dänischer Künstler, der am Ende des Vietnamkrieges 1975 geboren wurde. Mit Familie, evakuiert, floh er später mit selbstgebautem Boot, wurde von einem dänischen Frachter aufgegriffen, kam über Singapur nach Dänemark, wuchs also in Nordeuropa auf, besuchte die Kunstakademie in Kopenhagen. Das ist alles deshalb erwähnenswert, weil sein Lebensweg mit Flucht, Rettung, Fremdheit Eingang in sein künstlerisches Werk genommen hat. In Installationen, Fotografien, Zeichnungen, Skulpturen und auch Alltagsgegenständen geht es stets um einen unfertigen Zustand, ein Dazwischen. Das Amsterdamer Stedelijk-Museum widmet ihm eine Retrospektive. Carsten Probst hat sie gesehen.
Im Untergeschoss des Stedelijk-Museums erstreckt sich Jan Wos Arbeit wie eine Insellandschaft. Die Ausstellungshalle besteht aus einem durchgehenden und freitragenden Saal, fast 1000 Quadratmeter groß. Zwischen den einzelnen Installationen gibt es sehr viel Platz. Aus der Entfernung lassen sich aus hellem Holz errichtete oder von der Decke hängende Strukturen erkennen. Tritt man näher, zeigen sich darin kleine, skulpturale Einbauten. Eine verfremdete Jesusfigur hängt von der Decke, ein Torso liegt in einer hölzernen Transportkiste. Auf Podesten finden sich etwa eine antike Büste, eine Vitrine mit einer Rolex-Uhr, ein Arrangement aus Pflanzen- und Tierskelett. Manche Holzstrukturen bilden ein Geviert und kehren ihre Innenseite nach außen. Die Besucher müssen sich bücken, um das Innere zu sehen. Das sind eigene kleine Ausstellungsräume, die jeweils einer Arbeitsserie gewidmet sind. Beim Umhergehen spürt man, wie alles mit allem zusammenhängt, komplexe Knoten bildet und sich wieder auflöst.
Jan Wo ist ein Künstler, der immer wieder diese Zwischenräume sucht,
sagt Rein Wolfs, der Direktor des Stedelijk Museum in Amsterdam. Er ist zusammen mit Claire van Els der Co-Kurator dieser Ausstellung.
Der versucht, so zu arbeiten, dass er eigentlich nicht unbedingt im institutionellen Kontext eingebunden wird. Er geht seinen eigenen freien Weg und manchmal denke ich auch, dass er ein Post-Fluxus-Künstler ist, der eigentlich diese Verbindung zwischen Kunst und Leben sehr hoch hat in seiner Wertung und versucht, das, was er hier im musealen Raum macht, eigentlich so zu machen, wie er das auch zu Hause machen würde.
Im Gegensatz zu den Fluxus-KünstlerInnen der 1960er und frühen 70er Jahre, wo immer alles bewusst chaotisch, trashig und dilettantisch gemacht wurde, um möglichst wenig künstlerisch und möglichst antimuseal zu wirken, ist das Werk von Jan Wo von einer geradezu kristallinen Poesie der Dinge geprägt. Hier liegt nichts einfach nur herum. Der Künstler führt Regie und platziert alles genau nach seinem Plan. Das Publikum geht hier auf Wanderschaft zwischen Bilderwelten, aber es nimmt nicht direkt teil oder darf selber Hand anlegen. Trotzdem sind die Dinge, die man sieht, wild in ihrer Zusammenstellung. Der an einem Holzbalken in etwa 2 Metern Höhe von der Decke hängende Jesus in der Saalmitte ist ein mit Bronzefarbe überzogenes Holzkruzifix aus dem 17. Jahrhundert. Die fehlenden Arme hat Jan Wo mit 2 Nachbildungen großer Hände ersetzt. Sie stellen die Hände seines Vaters dar und halten gläserne Kolben, aus denen Blumen sprießen. Der emotionalen Ausstrahlung dieser Figur kann man sich nicht entziehen, und doch steht man vor einem völligen Rätsel. Ist es ein persönliches Votivbild oder eine unterkühlte Ironie auf die religiöse Prägung der Kunstgeschichte? Für Jan Wo selbst sind es eher Bilder des Kolonialismus und des Exils, denn das Kruzifix stammt von christlichen Missionaren in Südostasien. Die Pflanzen spiegeln mit ihren latinisierten Namen die Kolonisierung regionalen Wissens durch europäische Forscher, und die Hände des Vaters sind eine Reminiszenz an dessen Beherrschung der Kalligraphie, einer Zeichenkunst, deren Sorgfalt sich auch in Jan Wos künstlerischer Praxis spiegelt. Jan Wo bekämpft das Museum nicht, wie die Fluxuskünstler, er versucht, dem musealen Blick auszuweichen.
Man will als Institution natürlich so viel wie möglich wissen und so viel wie möglich auch erklären können. Man weiß bei Jan Wo normalerweise nicht genau, was man kriegt, und das ist auch die Qualität.
Die Ausstellung ist eine Gesamtinstallation mit vielen Einzelteilen, ein ausgelegter biografischer Atlas auf mehreren historischen Ebenen. Scheinbar liebliche Blumenporträts hängen als großes Tableau an einer Holzkonstruktion. Das Holz der Bilderrahmen aber stammt von Walnussbäumen aus den Ländereien des früheren US-Verteidigungsministers Robert McNamara, also des Verantwortlichen für die katastrophale Ausdehnung des Vietnamkrieges. Irgendwo verfängt sich jede Biografie in diesem weltumspannenden, mitunter weit zurückreichenden Netzwerk von Beziehungen, und das ist auch zugleich die beunruhigende Dimension am Werk von Jan Wo.
Sagt Carsten Probst. Er sah das Werk in Amsterdam. Dortmund hat seit dieser Spielzeit eine neue Leitung im Ballett der Slowenias. Otrin führt das Ensemble. Er ist ein nicht choreografierender Direktor. Zwei Artists in Residence hat er dafür, den rumänischen Choreografen Edward Klug und die belgisch-kolumbianische Choreografin Annabel Lopez Ochoa. Und die gab ihren Einstand mit einem Ballett, das sie vor 5 Jahren bereits fürs Het Nationale Ballett in Amsterdam geschaffen hat. Und das heißt schlicht Frida. Erinnert an die mexikanische Malerin Frida Kahlo. Von der deutschen Erstaufführung in Dortmund berichtet unsere Tanzkritikerin Nicole Strecker.
Der Tod tanzt immer mit. Noch bevor die Tänzerin der Frida von Choreografin Annabel Lopez Ochoa die Bühne betritt, ist er da. 4 Tänzer in Skelettkostümen führen einen grotesk gliederklappernden Danse macabre auf. Ein Gerippe klatscht dem anderen aufs Gesäß, ein Arm pendelt wie eine tickende Uhr. Frida Kahlo kommt hinzu, flirtet mit den Knochenmännern, denn wir sind beim Tag der Toten, dem mexikanischen Straßenfest. Ein kluger Einfall von Choreografin Annabel Lopez Ochoa, ihre Frida gleich in der ersten Szene mit den Traditionen ihrer Heimat und zugleich eben auch mit der Krux ihres Lebens zu verbinden. Der Tod ist der Kahlo immer auf den Fersen und wird als zappelnde Skelettallegorie die Bühne nicht mehr verlassen. Als 6-Jährige erkrankt Frida Kahlo an Kinderlähmung. Ihr rechtes Bein bleibt verkrüppelt. Später durchbohrt bei einem Verkehrsunfall eine Stahlstange ihren Körper. Sie wird 32 Mal operiert, leidet lebenslang an den Folgen, wird aber, so will es der Mythos jedenfalls, vielleicht erst dadurch zu der exzentrischen Kultkünstlerin, die heute Höchstpreise auf Auktionen erzielt. Denn einsam ans Bett gefesselt, beginnt die 18-Jährige zu malen. Ein Initiationsmoment, der in einem Ballett-Biopic natürlich einen besonderen Effekt verlangt. So steht die Theaterfrida dann an die Wand eines schwarzen Quaders gepresst, wie in einer Retabel, einem hölzernen Altarbild. Da tritt eines ihrer berühmtesten Bildmotive hinter dem Schrein hervor, der kleine Hirsch. Hier mehr ein Reh in Gestalt der zarten Ballerina Liberty Fergus, in Spitzenschuhen mit schwarzen Kniestrümpfen und langen Handschuhen für die graziösen Läufe. Scheu trippelt das mystische Totemtier zur werdenden Starmalerin, bietet ihr mit nervösen Kopfrucklern den Körper als Inspirationsquelle an. Man bekommt noch öfter an diesem Abend elegant erotische Frauenbeine zu sehen. Und das ist gerade in einem Ballett über Frida Kahlo ein wirklich guter choreografischer Fokus. Denn wie sollte man sonst den Widerspruch auflösen, Körpervirtuosinnen eine an der Wirbelsäule und am Bein verletzte Heldin darstellen zu lassen, als ihn zu zelebrieren? Nur gelegentlich erinnert die fantastische Carlo-Tänzerin Sae Tamura mit einem angedeuteten Hinken und einem Zittern im rechten Bein an die Versehrtheit ihrer Figur. Im Übrigen stürzt sie sich in den Tanz, als wäre er wie die Kunst Carlos Chance, der bitteren Realität zu entgehen. Immer mit extrem durchgedrückter Wirbelsäule und harter Körperspannung, auch vielen Folklore-Zitaten und wild rotierenden Hebefiguren zum eigens komponierten Soundtrack von Peter Salem. Weibliche Selbstermächtigung, Sexappeal, farbenprächtiger Exotismus und ein tragisch frühes Sterben. Alles zusammen ergibt einen Stoff, zu dem schon Choreograf Johann Kresnik nicht Nein sagen konnte. So drastisch wie beim Tanztheater Berserker muss es vielleicht nicht gleich zugehen, aber etwas mehr Lust auf Radikalität könnte auch das zeitgenössische Handlungsballett vertragen. Gerade weil Annabel Lopez Ochoa und ihre Bühnenbildnerin Döveke van Rij doch so viel szenische Fantasie entfesseln und auch die Ikonografie der Carlo-Bilder mit ganz eigener Symbolik verdichten. Im gewagtesten Moment geht es um Carlos Fehlgeburten. Dann trudeln Fäden wie Nabelschnüre aus dem Bühnenhimmel und sammeln sich auf dem Boden zu blutroten Bündeln. So viel Leid und so viel Lebensgier. Auch hier hält der Abend immer die Balance und verwandelt ein irres und längst von der Popkultur vereinnahmtes Künstlerinnenleben in einen spektakulären Tanz am Rande des Abgrunds.
Nicole Stricker über Frida in Dortmund. Ein AfD-Verbotsverfahren als Theaterprozess. Das gab es am Wochenende unter dem Titel Prozess gegen Deutschland im Rahmen der Hamburger Lessing-Tage, und zwar mit echten Experten. Das wiederum ist eine Spezialität des schweizerischen Theatermachers Milo Rau.
Im Zentrum steht tatsächlich die AfD, aber auch ein bisschen in einem weiteren, vielleicht globalen Maßstab. Also wie konnte zum Beispiel diese Diskursverschiebung passieren? Was hat die AfD beigetragen? Was haben aber andere Netzwerke, eben beispielsweise Algorithmen? Was haben auch amerikanische Politstrategen da in Zusammenarbeit mit der AfD, russische Politstrategen? Und wie ist das eigentlich global, diese Verschiebung in den letzten 30 Jahren von der Mitte nach rechts eigentlich passiert?
Fragt Milo Rau. Auch der Satiriker Nico Semsrott führt eine sogenannte Prüfkampagne durch, in der ein Blick auf rechtsextreme Parteien gefordert wird. Amelie Deufelhardt, die künstlerische Leiterin, Intendantin von Kampnagel in Hamburg, habe ich deshalb gefragt, können die Genannten etwa eine Partei zu Fall bringen? Ist das wünschenswert und welche Rolle messen sie der Kultur bei?
Bekanntermaßen bin ich ja überzeugt davon, dass Kunst auch Wirksamkeit entfalten kann. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, es ist Aufgabe der Kunst oder auch von so einem künstlerischen Prozess, wie Milo Rau ihn gerade gemacht hat, eine Partei zu Fall zu bringen. Kunst ist eigentlich, wenn sie politisch ist, dazu da, Menschen auf Dinge aufmerksam zu machen. Und die mediale Relevanz und quasi auch die Aufmerksamkeit, die das in der Stadt und auch national zieht, das bewirkt schon was. Aber ich glaube, Ziel ist nicht, das Verbot einer Partei zu bewirken, sondern eher eine Debatte anzukurbeln.
Milo Rau hat eine Formulierung benutzt, die, glaube ich, mit unserem Thema zu tun hat. Er sprach vom Brutalo-Aufbrechen der Bubbles. Was meint er damit? Also die Juristin Liane Bettnatz, die da als Verteidigerin auftritt, sagt, das Publikum wolle eine Verurteilung der AfD hören, hat aber zum ersten Mal überhaupt von verfassungsrechtlichen Einwänden gehört. Also wäre es Aufgabe, eher einen Raum für anderes überhaupt mal zu eröffnen?
Ich würde nicht sagen, die kamen aus einer Bubble. Es gab schon unterschiedliche Bubbles im Publikum, aber es waren praktisch keine Anhänger in der AfD dabei. Es war eher so ein für Thalia-Theater relativ junges, aber auch so ein klassisch aufgeschlossenes, intellektuelles Theaterpublikum. Die Bubbles aufzubrechen, was Milo sagt, finde ich erstmal sehr gut und interessant, weil das Problem ist ja, dass wir immer mehr die unterschiedlichen Bubbles verlieren, die Fähigkeit, miteinander zu sprechen. Und die Bubbles sind teilweise sehr klein. Und ich finde, da kann Theater und Kunst einen riesen Beitrag leisten, weil wir sollten unsere Orte, also ich leite ja selber einen Ort, wir sollten die wirklich maximal die Türen aufmachen, die Möglichkeit von Dialog und Diskurs so weit wie möglich dehnen. Das finde ich, das kann Theater und das kann auch dieser Prozess.
Vor ein paar Tagen hatte ich Gelegenheit, mit dem Chef von PEN Deutschland zu sprechen, der auch mal in Hamburg gelebt hat, Matthias Politiki, vielleicht kennen Sie sich sogar.
Ja.
Und der sagte so sinngemäß und hat das in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben, wir sollten weniger Sirenengeheul machen, weniger Lärm produzieren und mehr zuhören. Das kann, wenn man es falsch hört, vielleicht ein bisschen zu romantisch klingen, aber wenn Sie sagen, Türen öffnen, wäre das so ein bisschen das Gebot der Stunde.
Ja, finde ich auch. Wir sollen zuhören und auch lernen, wieder miteinander zu reden. Wir können halt sehr schlecht miteinander reden. Das ist was, was dieser Prozess im Thalia-Theater sehr gut aufgedeckt hat, weil wenn Rechte geredet haben, wurde halt gebuht. Viele hatten auch abgesagt. Viele hatten das Gefühl, sie werden da in eine schlechte, schätze ich mal, in eine schlechte Position versetzt. Und es war auch so. Und die Frage ist eben, wie können wir miteinander reden? Und das ist sehr schwer, weil das Dazwischen, was eigentlich einen Diskurs ausmacht, ist nur noch schwer zu finden, wenn Meinungen sehr verhärtet sind. Und das war auch ganz klar in dem Prozess. Und das sieht man auch ganz klar, wenn Rechte mit Nichtrechten reden, dass sie sowieso schon wissen, dass wir das ablehnen, was sie sagen. Und das stimmt ja auch. Und da muss man was aufbrechen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir auf Kampnagel 3 AfD-Mitglieder auf das Panel setzen würde, glaube ich, würde ich den Ton abgestellt kriegen von meiner Crew. Also das heißt, wie nähern wir uns dem überhaupt an? Auf welche Art und Weise kann man reden? Bräuchte man erstmal vielleicht viel geschütztere Räume, keine öffentlichen Räume, um überhaupt einen Hauch von Dialog wieder zu finden, der einfach nicht stattfindet. Diese Verhärtungen können wir ja sehen und wir sehen in den USA, wenn es noch ein bisschen weiter getrieben wird, was da losgeht. Und wir sehen quasi eine schleichende, ich will jetzt nicht sagen Abschaffung, aber erstmal eine schleichende Infragestellung von Demokratie in vielen europäischen Ländern. Und die Strategien dagegen sind nicht wirklich vorhanden, auch im politischen Raum nicht. Deshalb finde ich das gut, wenn es auf der Kunstebene solche Verhandlungsräume gibt.
Sagt Amelie Deuffelhardt, die Intendantin von Kampnagel Hamburg. Auch in den Kulturmeldungen geht es um die Berlinale. Festivalchefin hat nämlich in der Nacht einen Appell veröffentlicht. Tuscha Tattel, heißt sie. Einzelheiten weiß Adelbert Sinjavski.
Müssen Filmschaffende bei Festivals politisch Stellung beziehen? In dieser Debatte bei der Berlinale hat Festivalleiterin Tuscha Tattel ihre Jury und die Filmemacher in Schutz genommen. Künstler seien frei, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung so auszuüben, wie sie es selbst entscheiden, schreibt sie in einer Stellungnahme. Freie Meinungsäußerung finde auf der Berlinale statt. Doch zunehmend werde von den Künstlerinnen und Künstlern erwartet, jede an sie gerichtete Frage zu beantworten. Tattel kritisiert, es sei ein medialer Sturm über das Festival hereingebrochen. Gleich zu Beginn des Filmfestes hat ein Journalist der Berlinale vorgeworfen, sich mit Menschen im Iran und in der Ukraine solidarisiert zu haben, nicht aber mit Palästinensern. Jurypräsident Wim Wenders meinte, Filmschaffende müssten sich aus der Politik heraushalten. Sie seien ein Gegengewicht zur Politik. Die indische Schriftstellerin Arundhati Roy sagte daraufhin ihre Teilnahme ab. Das ist ein Ausschnitt aus dem Stück Baruf des französischen Musikers Michel Portal aus seinem Album Dockings von 1997. Der Name Michel Portal steht seit Mitte der 60er Jahre für Vielseitigkeit. Nicht nur in Bezug auf Genres wie Jazz, Pop und klassische Musik, sondern auch Instrumente, Klarinette, Saxophon und Bandoneon. Portal gilt als einer der Pioniere des Free Jazz in Frankreich und er befreite den europäischen Jazz von den US-amerikanischen Normen. Er war Mitbegründer des Improvisationsquartetts New Phonic Art und arbeitete mit zahlreichen renommierten Jazzmusikern zusammen, wie etwa Anthony Braxton und Joachim Kühn. Auch Kinogänger werden seine Kompositionen kennen, denn er hat für mehrere Dutzend Filme Musik geschrieben. Wie heute bekannt wurde, ist Michel Portal im Alter von 90 Jahren gestorben. Eine männliche Figur mit Lorbeerkranz, über dem Kopf die olympischen Ringe, darunter das Brandenburger Tor, ein T-Shirt mit dem Aufdruck von offiziellen Motiven der Olympischen Spiele von 1936 in Nazi-Deutschland, wird derzeit im offiziellen Olympics-Shop in der sogenannten Heritage Collection angeboten. Historiker, Politiker und Medien hatten das kritisiert. Nun rechtfertigt das Internationale Olympische Komitee, man produziere nur eine geringe Anzahl. Der Hauptgrund sei der Schutz des Urheberrechts, damit die Motive nicht missbraucht werden könnten.
Die Kulturmeldung mit Adelbert Sinjaski. Am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute waren das